Ist jedes Mal in der Corona-Zeit Prediger muss man sein oder Gottesdienstmoderation. Dann darfst du zwischendurch immer die Maske abziehen, kannst atmen. Ich liebe das. Das ist wirklich, mit all der Arbeit, das ist mein Lieblingsjob in der Corona-Zeit, glaube ich. Hey, ich hoffe, ihr konntet das Wetter schon richtig gut genießen. Ich bin bisher noch nicht so dazu gekommen. Gibt es so Leute, die sagen so, hey, das ist genau meine Temperatur. Ich habe jetzt eben schon Walter gehört, der sagt so 30 Grad ist so seine Betriebstemperatur. Das ist top für ihn. Irgendjemand, der eher so wie ich ist und sagt, oh, ganz schön warm, ein bisschen kühler wird es auch tun. Das in Hand. Super, ja. Ja, ich freue mich auf die kommende Woche, da habe ich ein bisschen mehr Luft, dann kann ich das Wetter wenigstens mal genießen. Ich komme ja eigentlich oben aus dem Norden und dann muss ich hier mal die Umgebung entdecken, so mal ein paar Seen anschauen. Ich vergesse immer den Livestream zu begrüßen. Hallo Livestream, schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Ich weiß, ich bin immer so ein bisschen eine Herausforderung für das Kamerateam, weil ich viel rumlaufe. Dafür entschuldige ich mich schon mal, wenn ich aus dem Bild weg bin. Ich habe diese Woche mit einem Dozenten von mir gesprochen. Das ist tatsächlich der älteste Dozent, den wir haben. Und der ist schon Zeit seines Lebens Pastor, der war auch auf Berühr. Und er sagte, also es ist jetzt so warm, diesen Sonntag werde ich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben in einer kurzen Hose predigen. Und ich war so, okay, das muss ja richtig warm sein. Also fand ich schon richtig stark, habe ich mich noch nicht getraut. Genau. Hey, wie ging es euch mit meiner letzten Predigt? Ich weiß, das ist immer ziemlich herausfordernd, wenn man so Fragen gestellt kriegt, wie, hey, warum kommst du in den Gottesdienst? Was ist deine Motivation hinter den ganzen? Ich weiß, dass solche Fragen immer so ein bisschen pieksen, deswegen, mir geht es ja nicht darum, irgendwelche Leute einfach nur zu provozieren oder sowas, sondern mir geht es darum, hey, dass Menschen verwandelt werden, verändert werden in das Ebenbild Jesu. Und ich habe auch jetzt schon wieder ein paar Fragen mitgebracht. Wer hätte es gedacht? Gibt es hier so Leute unter euch, die sagen, hey, ich bin ein total stetiger Typ, ich mag Veränderung gar nicht, ich habe gerne eine Deko zu Hause und die Couch steht immer an der gleichen Stelle. Da, guck, ich sehe eine Hand, das ist super, das sind Stärken. Und gibt es auch so Leute, die sagen, come on, ich liebe Veränderungen, am liebsten jeden Monat einmal das Mobiliar umstellen oder so? Okay, ich bin so ein Typ hier. Ich oute mich. Aber wisst ihr, ich glaube, wenn es in Veränderungen im Sinne von Wachstum und Entwicklung geht, wenn es dabei um Veränderungen geht, und wir haben immer in der Bibelschule so ein schönes Wort dafür gehabt, so Prozesse. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch auch in der Gemeinde habt. Dann gibt es kaum Menschen, die irgendwie Veränderungen toll finden in diesem Maße, weil das immer ganz schön anstrengend ist. Ich mag das auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wie es euch so ging mit den letzten Predigten, die ihr gehört habt. Beginnt mit meiner Predigt und ich höre mir dann immer so die Predigten dazwischen an. Die von Volker habe ich mir auch angehört und die auch von Gabriel, die davor von Uta auch. Ich habe die alle als relativ herausfordernd empfunden. Die haben an mir genagt, hey, die haben mich dazu gezwungen, über mein Leben nachzudenken und das zu verändern. Und wisst ihr, ich hatte damals eine Phase in meinem Leben, wo ich habe Gott geliebt, ich war bekehrt, ich habe die Gemeinde geliebt, ich war im Gemeindedienst, ich habe schon als Ehrenamtlicher mitgearbeitet. Aber ich hatte so eine Spannung in mir, dass ich sonntags fast gar nicht in den Gottesdienst wollte. Weil der Sonntagsgottesdienst für mich nur noch herausfordernd war. Jedes Mal Sonntagmorgens bin ich aufgestanden und ich dachte, oh, jetzt wieder in den Gottesdienst, die Predigt, die wird bestimmt irgendein Thema anreißen, was dafür sorgt, dass ich mich verändern muss, dass ich wachsen muss, dass ich mich entwickeln muss, das wird wieder irgendwelche Stellen aufzeigen, die wieder so Druck und Last aufbauen auf meine Schultern. Und das in Verbindung mit den laufenden Prozessen, die man ja auch sonst so einfach in seinem Leben hat, die einen ja tagtäglich begleiten, das kann ganz schön anstrengend sein. Und gerade als ich in Bad Gandersheim war, in Niedersachsen, da ist das Glaubenszentrum, das ist eine Bibelschule, da war ich 2 Jahre, da habe ich das ganz besonders stark gespürt. Und ich sage mal so, es gibt so im Großen und Ganzen zwei Arten von Leuten, die auf diese Bibelschule gehen. Es gibt einmal die Leute, die wissen nicht genau, was sie machen sollen und deswegen, ne, das sind dann so Leute, die sind so vielleicht 18, die haben ihr Abitur gerade gemacht und die sagen so, okay, gut, was mache ich jetzt, eine Ausbildung oder gehe ich ein Jahr ins Ausland? Ah, ich bin ja in einer Gemeinde groß geworden, ich bin Christ, komm, ich gehe ein Jahr auf eine Bibelschule und die haben da eine richtig gute Zeit und die haben da eine tolle Zeit mit anderen Christen, bauen Netzwerken ganz viel, finden vielleicht sogar eine Frau, ne? Eine Bibelschule ist immer dafür, für junge Leute super. Und das ist klasse, das ist großartig, das sind alles wertvolle Dinge. Aber es gibt auch noch eine zweite Art, wie man auf eine Bibelschule gehen kann. Und das sind die Leute, die so wie ich so drei Flaschen Wasser haben. Weil sie sagen, sie sind richtig hungrig. Ich habe das eben gerade gesehen, ich habe mir hier noch eine Flasche Wasser geholt und dann habe ich gesehen, guck mal, ich habe hier ja eigentlich schon eine. Drei Flaschen Wasser, weil sie nicht genug kriegen können von dem lebendigen Wasser von Jesus. Weil sie richtig hungrig sind, weil sie sagen wollen, hey, ich will mehr von Gott, ich will mehr Lehre, also jemand hat das mal ausgerechnet, wenn du auf eine Bibelschule gehst, kriegst du ungefähr den Stoff in einem Jahr, was du in 12 Jahren Gottesdiensten mitkriegst. 12 Jahre, das ist richtig, also Druckbetankung, ne? Mit dem Wort Gottes, Druckbetankung, mit der Beziehung Gottes und was ich gemerkt habe in diesen, also ich gehörte zu Typ 2, ich war total hungrig, ich wollte unbedingt mehr. Ich bin nach Bad Gandersheim gegangen, weil ich gesagt habe, ich verhungere sonst in meiner eigenen Gemeinde. Ich will unbedingt mehr, ich will ernährt werden, ich will lernen, mich selber zu ernähren. Und was ich aber gemerkt habe, ist, bei jedem einzelnen Prozess, bei jedem Wachstum, bei jeder Entwicklung, ging es immer darum, Dinge zu opfern, irgendwas aufzugeben. Irgendwas zurückzulassen. Ich musste ganz oft zu ganz vielen Dingen Nein sagen, um weiterzukommen. Wisst ihr, nachdem ich mich bekehrt hatte, habe ich als Erwachsener auf einer Erwachsenenschule dann mein Abitur nachgeholt und ich war so, come on, cool, ich werde Informatik studieren, ich habe mich darauf vorbereitet, ich habe angefangen, 2, 3 Programmiersprachen zu lernen, ich habe angefangen, Laptops auseinanderzubauen, habe echt angefangen, Know-how aufzubauen. Und dann 2018 hatte ich eine Gebetszeit und auf einmal spricht der Herr so, Lenny, ich will dich für einen vollzeitlichen Dienst. Wie? Okay. Also kein Informatikstudium mehr, wo ich jetzt schon so viel Energie reingesteckt hatte. Und wisst ihr, diese eine große Sache, ne? Ey, das war echt gar nicht so leicht für mich. Ich wollte Gott folgen, ich wollte ihm vertrauen, dass er den besten Plan hat. Aber das Spannende ist ja, das ist ja nicht nur das Informatikstudium, was ich damit aufgebe, sondern da sind so viele Dinge dran geknüpft, die ich dann zurücklassen musste. Wenn ich Informatik studiert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich einen finanziell relativ sicheren Job bekommen irgendwann. Ich hätte unabhängig von Gottes Versorgung, wenn das überhaupt möglich ist, glaube ich nicht, leben können. Ich hätte einen Job haben können, der mir so viel Geld macht, dass, und ihr habt meine Story vielleicht vor 3 Wochen gehört, womit ich meine Schulden begleichen kann, womit ich das alles abzahlen konnte. Hey, als vollzeitlich Pastor oder was, wie das dann auch immer am Ende aussieht, verdient man nicht so viel. Da bist du immer auf die Gnade Gottes angewiesen. Bist du sowieso, egal was für einen Job du hast. Das nur mal so am Rande. Aber das sind ja immer so gefühlte Sicherheiten. Und alle diese Dinge musste ich immer opfern. Außerdem kamen einfach noch weitere Dinge dazu. Ich war damals im Leistungssport aktiv und das hat mir echt Spaß gemacht. Also so Gemütlichkeitsdinger, Hobbys, all solche Dinge musste ich aufgeben dafür, um meiner Berufung im Gott, die Gott für mich hatte, einfach zu folgen. Aber wisst ihr was? Ich stehe heute hier und darf euch dienen und ich bereue nichts von dem, was ich zurückgelassen habe. Es gibt nichts in meinem Leben, was ich zurückgelassen habe, was ich irgendwie mir zurückwünschen würde. Weil alles, was ich bekommen habe dafür, dass ich diese Dinge zurückgelassen habe, so viel wertvoller sind, so viel stärker sind, so viel erfüllender sind, so viel mehr Freude machen. Ich habe natürlich auch einen Bibeltext für euch mitgebracht. Ich hatte leider eine Folie, aber ich habe gemerkt, bei der Schriftgröße kann man das leider gar nicht lesen. Deswegen dürft ihr einfach mir lauschen und ich lese ihn euch vor. Der steht in Markus 10 und ich beginne bei Vers 17. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Komm, folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel eingeht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist krass, oder? Was ich so spannend finde an dieser Geschichte ist, wir wissen überhaupt gar nicht, wie das für diesen reichen Mann weitergeht. Wir wissen, dass das Angebot Jesu Zeit unseres Lebens gilt, bis wir sterben oder er wiederkommt. Wir lesen nie wieder von diesem Mann in der Bibel, ob er sich irgendwie doch noch bekehrt hat, ob er Buße, Metanoia ist das Wort dafür, also ob er sich um 180 Grad gedreht hat in seinem Leben und bereut hat, was er getan hat. Wir wissen es nicht. Aber was ich an dieser Stelle überhaupt so spannend finde, ist, dass es natürlich, er spricht von Finanzen und er spricht von Reichtum, aber eigentlich geht es gar nicht so sehr um das, was er aufgeben sollte. Denn ich glaube, dass man an dieser Stelle alles einsetzen könnte. Jesus sagt hier: Eins fehlt dir. Ich glaube eher, dass es darum geht, dass er sagt: Ein weiteres fehlt dir. Ein nächster Schritt fehlt dir. Ein nächster Schritt auf dem Weg der Verwandlung, auf dem Weg, auf dem wir Jesus hinterherlaufen. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Ein Schritt und dann noch einer. Und dann noch einer. Und dann noch einer. Und dann einmal nochmal das müde Bein heben und einen Schritt tun. Und dann noch einen. Und wenn ich dabei die ganze Zeit auf meine Füße gucken würde, ne? Ich glaube, dann wird mir richtig schnell die Lust vergehen. Schon mal beim Wandern die ganze Zeit nur auf deine Füße geguckt? Das ist, glaube ich, nicht so erfüllend. Und wisst ihr, das, wovon ich am Anfang erzählt habe, dass jeder Sonntag für mich nur noch eine reine Herausforderung war, das ist genau diese Situation gewesen. Ich habe nicht mehr den richtigen Blickwinkel gehabt. Ich habe beim Schrittegehen nur auf die Schritte geguckt. Schön, dass ich nicht gegen eine Wand gelaufen bin, da bin ich schon mal ganz dankbar für. Aber welcher Sprinter guckt denn bitte bei einem Wettkampf auf seine Füße? Wir brauchen doch ein ganz klares Ziel vor unseren Augen. Der Sprinter, er guckt weder auf seine Füße, er guckt weder auf seine Schweißperlen, die er zurücklässt, er guckt weder auf den Staub, den er aufwirbelt, sondern er schaut ganz klar aufs Ziel, weil das Ziel alles enthält, wofür er trainiert hat, alles enthält, wofür er sich anstrengt, den Sieg und alles, was beim Sport vielleicht noch so sonst so dazukommt. Und genau das müssen wir auch tun, aufs Ziel schauen, auf die Ewigkeit, auf Jesus, der uns vorangegangen ist und uns den Weg bereitet hat. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Kraft. Er ist unsere Motivation. Der Text geht in Vers 28 weiter. Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber sprach: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um das Evangelium willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in den kommenden Zeitalter das ewige Leben. Hundertfach. Jesus sagt hier nicht, ich verdoppel das, was ihr zurückleitet. Er sagt, er dreht direkt ein Limit auf, ey, hundertfach. Jetzt ist es wichtig, dass wir das hier richtig einordnen. Es geht hier nicht um ein Wohlstandsevangelium, wo wir einfach Dinge zurücklassen, die wir wollen, und dann wird der Herr das schon verhundertfachen oder verdoppeln, oder können danach kein einfaches Prinzip aufstellen, womit wir vielleicht die Wirtschaft regieren können oder sowas. Nein, es geht hier um ganz klare Gehorsamsschritte gegenüber dem Evangelium und gegenüber Jesus. Es geht nicht darum, irgendwas zu geben, sondern es geht um dieses: Eins fehlt dir. Ich habe in meinem Leben gemerkt, dass es eigentlich nie die leichten Dinge waren, die ich zurücklassen sollte. Es waren immer Dinge, die so stark in meinem Leben waren, dass sie mich irgendwie daran gehindert haben, näher an Gott ranzukommen. Oder näher oder weiter diesen Weg zu gehen, den Gott einfach für mich vorbereitet hat. Ich gebe euch ein ganz kleines alltägliches Beispiel. Ich bin ja Theologiestudent und wir haben eine Begleitgemeinde, in der wir immer regelmäßig dienen. Und diese Gemeinde hat mich unter anderem dazu angestellt, bei denen handwerkliche Aufgaben zu machen und die Gemeinderäume mal zu putzen. Das mache ich samstags dann immer. Damit verdiene ich ein bisschen Geld nebenbei, das ist schön, kann man die Kasse ein bisschen aufstocken. Und das ist langweilig. Also höre ich mir natürlich nebenbei irgendwie Predigten an oder Hörbücher an. Und ich bete nebenbei, ich rede nebenbei mit Gott. Und dann, es war gerade gestern, laufe ich einfach rum und ich weiß gar nicht, ob ich gewischt oder gefegt habe oder so. Und ich frage den Herrn: Hey, wollen wir ein Hörbuch hören? Und ich hatte irgendwie so das Empfinden, nee, Hörbuch ist jetzt irgendwie, ist nicht dran. Ne, ich höre dann gerne irgendeine Unterhaltungsliteratur, irgendwas Schönes, was nicht besonders weiter wertvoll ist, sondern was wirklich einfach nur unterhält. Aber ich hatte ganz klar das Empfinden, hey, es wäre viel besser, wenn du dir irgendwie Lobpreis anmachst. Und wisst ihr, rein gefühlstechnisch wollte ich das nicht. Ich wollte mein Hörbuch hören, weil das ist gemütlich, das ist schön, das unterhält mich, ich brauche nicht so viel nachdenken. Klitzekleines Gefühl. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Ich habe mich dann entschieden, den Lobpreis anzumachen statt des Hörbuchs, ne? Und ich hatte eine so starke Anbetungszeit während des Putzens. Mega. Und das wäre mir verloren gegangen, wenn ich einfach mein Hörbuch angemacht hätte. Das Hörbuch hätte mir niemals das geben können, was ich in dieser, ich weiß nicht, das war bestimmt eine Stunde lang oder sowas, in dieser Lobpreiszeit, in dieser Anbetungszeit hatte mit dem Herrn. Das war powerful. Es sind die kleinen Dinge, die uns vielleicht manchmal auch sogar gar nicht auffallen, die uns auch echt davon abhalten, in diese guten Dinge hineinzukommen, die Gott für uns vorbereitet hat. Ein Hörbuch statt Lobpreis, abends ein Film statt Bibellese oder Gebet. Und das ist meistens eher ein Problem der jüngeren Leute, aber ich merke auch, dass es auf die Älteren rüberschwappt. Instagram, TikTok, YouTube, alles Mögliche, was man so auf dem Handy hat. Wie viel Zeit oder Energie lässt du dir davon klauen in deinem Leben? Ich verteufel das alles nicht. Ich weiß, dass das wundervolle Dinge sind, wo echt das Evangelium verbreitet ist. Wir haben jetzt gerade das Zeugnis gehört von Philipp, wie er echt über das Internet großartigen Segen verbreitet hat. Aber es ist super wichtig, dass wir mit diesen Dingen einfach verantwortungsvoll umgehen, weil die Leute hängen sonst, also ich sehe das bei meinen kleinen Geschwistern, stundenlang lang am Tag vor diesen Geräten und füllen sich nur mit Müll, anstatt irgendwie was Wertvolles zu machen. In 1. Korinther 9 spricht Paulus auch über diesen Wettkampf. Er nimmt auch dieses Bild von diesem Läufer auf der Rennbahn, der ganz klar sein Ziel vor Augen hat. Und ich lese das vor, Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Das ist mal eine steile Aussage, oder? Paulus macht hier kein Wischiwaschi-Christentum, sondern er sagt klipp und klar, unser Job ist das Ding nach Hause zu bringen. Ein Verlieren, zweiter Platz, dritter Platz, No-Go. Dafür haben wir nicht trainiert. Und was ist der Preis, den wir bekommen? Hey, die Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben fern von Schmerz, Leid, Trauer, Krankheit. Hey, wir werden keine Sonne mehr brauchen, weil Jesus selbst das strahlende Licht ist. Wir werden in der Gegenwart des Vollkommenen sein. Und wisst ihr, wie lange? Für immer. Ist das nicht krass? Doch die Welt, in der wir jetzt leben, stellt uns noch vor Herausforderungen. Die ist noch nicht perfekt. Paulus fügt in diesem zweiten Vers ganz klar hinzu, was uns dabei unterstützt, diesen Lauf zu gewinnen. Und zwar sagt er, enthaltsam zu sein in allem. Jetzt dürfen wir das nicht überspitzen, sondern müssen das richtig einordnen, weil sonst übertreiben wir am Ende. Ein Beispiel dazu. Ich war damals, als ich Leistungssport gemacht habe, war ich im Kraftsportbereich, da geht es darum, Gewichte zu heben. Und mein Ziel war es, 200 Kilo zu heben. Also habe ich dafür viermal so viel gegessen wie ein erwachsener Mann. Ich habe jede Nacht gut geschlafen. Jede Nacht gut geschlafen. Nein, man durfte nicht eine Nacht auslassen. 5 bis 6 Tage die Woche war ich im Fitnessstudio trainieren. Musste sein. Ich bin immer früher aufgestanden und früher ins Bett gegangen als alle anderen. Ich war noch vor der Schule, war ich noch im Fitnessstudio. Und das alles neben meinem Glauben, neben der Gemeinde, neben meinem Job und neben meinem Abitur. Ich habe tonnenweise Sachen weglassen müssen, weil ich ein ganz klares Ziel vor Augen hatte. Hat das Spaß gemacht? Nein, das macht keinen Spaß. Viermal so viel zu essen wie ein Erwachsener, du verlierst die Freude am Essen. Ich verspreche dir das, das macht keinen Spaß. Oh, du isst ja so viel. Ja, irgendwann isst du nur noch immer das Gleiche, weil es ist sowieso nur noch Nahrungsaufnahme. Ich sage dir, all diese Dinge machen an sich keinen Spaß. Aber wisst ihr, was Spaß macht? Das Ziel zu erreichen. Hat mir nicht so viel in meinem Leben gebracht, 200 Kilo zu heben. Habe ich dann im Nachhinein gemerkt. Wisst ihr, die Pharisäer, die haben damals was Ähnliches getan. Und zwar hat Gott ganz klare Gebote im Alten Testament aufgezeigt. Und wir können uns das vorstellen wie so ein Rechteck hier im Raum. Ja, sagen wir, hier vorne ist so ein Rechteck. Und alles, was in diesem Rechteck drin ist, ist verboten. Okay, das sind die Gebote, die Gott so damals im Alten Testament aufgestellt hat. So, jetzt dachten die Pharisäer, damit da nicht einer aus Versehen mal so reintritt, ziehen die um dieses Rechteck noch ein größeres Rechteck mit Regeln, damit da keiner aus Versehen reintritt. Warum? Das war doch noch alles erlaubt. Die Pharisäer haben damals zusätzliche Lasten auf die Schultern der Menschen gelegt. Dinge, die uns nicht fördern dabei, unser Ziel zu erreichen, dessen brauchen wir uns nicht enthalten. Das fördert gar nichts. Wenn ich 200 Kilo heben wollte und ich dafür jeden Morgen dann zusätzlich noch irgendwie gesagt hat, ich bringe jeden Morgen den Müll raus, das fördert nicht, dass ich 200 Kilo hebe. Gar nicht. Das ist was Gutes, ja. Aber wenn der leer ist, brauchst du den nicht rausbringen. Dann ist das nur Umweltverschmutzung, weil du Müllbeutel wegschmeißt. Hey, und die Pharisäer, die haben einen zusätzlichen Regelrahmen, die haben zusätzliche Lasten auf die Schultern der Menschen gelegt, obwohl das überhaupt nicht nötig war. Das heißt, enthaltsam in allem geht es darum, enthaltsam in allem, was uns davon abhält, unser Ziel zu erreichen. Was ist dieses Eins fehlt dir in deinem Leben? Was ist dein nächster Schritt? Was ist, worin du wachsen willst? Ich glaube, das ist eine Frage, die wird uns unser Leben lang immer begleiten. Weil ich bin überzeugt davon, dass wir niemals vollkommen sein werden auf dieser Erde. Also werden wir niemals aufhören, uns zu entwickeln und zu wachsen. Was ist dein nächster Schritt? Und wisst ihr, was das Coole dabei ist? Wir haben einen allwissenden, allgegenwärtigen, einen ewigen, unveränderlichen, allmächtigen Gott. Und der kennt mich in- und auswendig. Der weiß alles von mir. Der weiß die Dinge, die ich selber über mich nicht weiß, was ich gut finde, was ich schlecht bin. Erinnert euch an das Ding mit dem Hörbuch. Der weiß ganz genau, dass der Lobpreis mir besser getan hat als das Hörbuch. Hätte ich nicht gedacht. Und der weiß nicht nur alles, der kann auch noch alles. Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und egal wie verrückt, herausfordernd, schwierig vielleicht dieser nächste Schritt aussieht, mein Gebet ist immer, hey Gott, befähige du mich dafür. Bring du mich dahin, diesen nächsten Schritt tun zu können. Und wisst ihr, ich gebe euch damit dafür vielleicht nochmal ein kleines Beispiel. Ich habe, nachdem ich mich bekehrt habe, tiefe Verletzungen in meinem Herzen gehabt und konnte dadurch super schwer Beziehungen bauen. Weil ich Menschen in meinem Umfeld kaum vertraut habe und ihnen deswegen Dinge nicht erzählen konnte. Dadurch konnte ich keine Freundschaften bauen. Es war mir nicht möglich, weil ich mich nicht öffnen konnte. Heutzutage denke ich, das ist das Einfachste von der Welt. Ich gehe zu jemandem, ich erzähle ihm einfach meine Geheimnisse und sage, oh cool, komm mal, lass mal eine tiefe Bindung bauen. Damals war das super schwierig für mich, nur meinem eigenen leiblichen Bruder irgendwie die tiefen Dinge meines Herzens zu erzählen. Heutzutage, mein Bruder und ich, wir sind die besten Freunde. Wir teilen alles miteinander. Mein bester Freund, mein nicht blutsverwandter bester Freund wohnt tatsächlich im Osten. Wir telefonieren hoffentlich jetzt kommende Woche wieder. Wir können uns alles erzählen. Wir haben uns in Bad Gandersheim kennengelernt. Hey, wir haben in Bad Gandersheim alles miteinander geteilt. Aber das hat von mir total viel Mut damals erfordert, weil ich Furcht davor hatte, weil ich so viele Verletzungen erlebt hatte in meinem Leben, dass Menschen, denen ich vertraut habe, damit schlecht umgegangen sind. Das war ein richtig schwerer Schritt damals für mich. Wenn ich heute zurückgucke, denke ich, heute ist ganz einfach. Und deswegen möchte ich dir sagen, hey, wie schwer dein Schritt auch aussehen mag, Gott hat eine Lösung dafür. Gott hat eine Möglichkeit dafür. Gott hat Power dafür. Und ich will, dass wir uns jetzt einen Moment nehmen, jeder persönlich, um genau darüber nachzudenken. Und an eine Sache könnt ihr euch schon mal gewöhnen, wenn ich predige, braucht ihr immer was zu schreiben. Wenn ihr einen Zettel oder einen Stift dabei habt, wenn ihr euer Handy dabei habt, holt es raus, weil ich wünsche mir, dass wir uns jetzt 2-3 Minuten gleich nehmen und jeder persönlich einfach mit Gott darüber nachdenkt, hey, was ist mein nächster Schritt? Was ist dran in meinem Leben, das ich tun soll? Was ist der nächste Schritt? Was darf ich vielleicht lassen? Was darf ich vielleicht angehen? Wofür darf ich anfangen zu beten? Und vielleicht sitzt du hier und du sagst, hey, ich weiß das gar nicht. Dann kannst du eine ganz einfache Frage stellen. Und die Frage heißt, Gott zeigt mir meinen nächsten Schritt. Der Gedanke, vielleicht sogar ein Bibelvers, schreib ihn dir auf. Wer schreibt, der bleibt. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ich weiß ganz genau, was mein nächster Schritt ist. Und dann möchte ich, dass du dir notierst, was dich vielleicht davon abhält, diesen zu gehen. Und wir nehmen uns jetzt mal kurz 2 Minuten Ruhe dafür. Hey, wenn du was gehört hast, dann schreib dir das auf. Und vielleicht ist es auch nur eine Sache, über die du jetzt erstmal nochmal mit Gott in den nächsten Tagen rüber sprechen musst. Vielleicht ist es nur ein kleiner Anfang, wie so ein Kieselstein, der den Berg runterrollt und dann zur Lawine wird. Aber nimm das. Nimm das mit in deine persönliche, intime Zeit mit Gott. Hey, wenn du jetzt hier sitzt und du sagst, ich habe gar nichts, ich weiß überhaupt nicht, was ich aufschreiben soll, ich habe keine Ahnung, was mein nächster Schritt ist, das ist okay. Das ist auch in Ordnung. Wenn du da irgendwie Unterstützung willst, Gebet willst, du kannst danach gerne auf mich zukommen oder irgendjemanden von den Leitern, kein Problem. Bevor ich gleich noch bete, möchte ich noch eine Sache betonen. Hey, Volker hat das letzte Woche so stark gesagt, hey, unser himmlischer Vater, er liebt uns. Es geht nicht darum, uns aufzuzeigen, wie unperfekt wir sind. Es geht nicht darum, uns irgendwie aufzuzeigen, wie minderwertig wir sind. Jesus ist derjenige, der durch sein Opfer uns gerecht gemacht hat und uns in den Stand geholt hat, sodass wir mit Gott connecten können. Das wäre uns nicht möglich, wenn wir unwürdig wären. Dann könnten wir mit Gott überhaupt keine Beziehung führen. Das heißt, wir sind würdig gemacht durch Jesus. Du bist okay, so wie du bist. Du bist geliebt, so wie du bist. Es geht hier nicht darum, aus einer Position des Minderwerts und des Nichtvollkommenseins irgendwie sich anstrengen zu müssen, zu wachsen. Sondern es geht darum, dass Gott einen perfekten Plan hat für unser Leben. Und dass er sich so sehr wünscht, großartige Dinge in unserem Leben zu etablieren, großartige Dinge zu vollbringen, uns zu großartigen Dingen zu bringen, die er vorbereitet hat. Und dafür ist Wachstum nötig. Und noch vielleicht ein Gedanke. Teil das mit deinem besten Freund, mit deinem Ehepartner. Mach das nicht alleine. Wir sind eine Gemeinde, wir sind der Leib Christi. Gott hat uns genau so geschaffen, dass wir die Ergänzung von anderen Menschen brauchen. In der Bibelschule haben wir das immer die gekreuzigten Beziehungen genannt. Wir brauchen die Beziehung nach oben und wir brauchen die Beziehung zueinander. Menschen sind super wichtig, sonst funktioniert die Gemeinde nicht. Teil dich jemandem mit. Erzähl jemandem vielleicht auch von den Erfolgen. Hey, guck mal, das war mein letzter Schritt, den habe ich geschafft, weil ich habe das und das überwinden können mit der Kraft Jesu. Oder hol dir jemanden als Gebetsunterstützung für deinen nächsten Schritt. Das ist kraftvoll. Und bevor ich bete, hey, nimm doch eine Position ein, wie du Gott am besten begegnen kannst. Wenn es für dich Aufstehen ist, dann steh auf. Wenn es für dich Sitzen ist, dann sitz. Wenn du dich gerne hinknien möchtest, knie dich hin. Aber nimm eine Position ein, wie du sagst, hey, so kann ich Gott das ausdrücken, was jetzt gerade in meinem Herzen ist. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du ein großer, gerechter, allmächtiger, allwissender Gott bist. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir, dass du uns würdig gemacht hast, dass du uns geschaffen hast, dass du uns in- und auswendig kennst. Ich danke dir, dass du einen guten Plan für unser Leben hast. Ich danke dir für dein Wort, Gott, das uns einfach bereichert. Und ich bete, Vater, dass wir tiefer erkennen, Herr, was für großartige Dinge auf uns warten. Und dass es deswegen uns leichter fällt, aus der Liebe zu dir, aus dem Vertrauen zu dir, Dinge einfach hinter uns zu lassen, weil wir merken, du bist so viel mehr wert. Die Beziehung mit dir ist so viel mehr wert. Gott, ich bete für die ganzen einzelnen Schritte, die wir vor uns haben. Herr, dass du uns die Gnade schenkst und die Kraft schenkst, diese Schritte zu gehen. So schwer sie auch sind, so herausfordernd sie auch sind. Und Heiliger Geist, ich bete für unseren Alltag, dass es uns nicht darum geht, gemütlich zu sein, sondern gehorsam gegenüber dem Evangelium und Jesus. Weil wir auf ein Ziel zu laufen, auf die Ewigkeit hin, die wir mit dir verbringen wollen. Jesus, dir sei aller Lobpreis und dir sei alle Ehre. Amen. Ich habe zum Abschluss, ich habe noch ein Bild mitgebracht. Magst du das mal anwerfen? Ich liebe dieses Bild. Immer wenn ich an Wachstumsprozesse denke, dann habe ich dieses Bild in meinem Kopf. Ein kleines Mädchen hat einen ganz kleinen Teddybär und Jesus sagt, vertrau mir, gib mir diesen Teddybär. Und hinter seinem Rücken hat er einen riesen Teddybär, der mehr als doppelt so groß, 3, 4, 5 Mal so groß ist wie der Teddybär, den sie schon hat. Und ich finde, das stellt immer so cool dar, dieses, hey, egal was du für das Evangelium und für Jesus zurückgelassen hast, 100-fach, vertraue ihm, er hat Gutes vorbereitet. Amen.